Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Es ist Masters Week in dieser Woche und deshalb schauen wir natürlich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de ausführlich drauf, voraus auf das ja eigentlich das erste Major-Turnier der Saison. Jetzt ist es in diesem Jahr das dritte, aber es wird ja dann auch das erste der neuen Saison dann wieder werden, beziehungsweise eigentlich läuft die neue Saison ja schon, die Golfzeitrechnung ist kompliziert und in diesem Jahr mit Covid-19 ist sowieso alles noch komplizierter. Ein Masters im Herbst, das gab es bisher noch nie. Wir gucken drauf mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Was ganz Besonderes. Das Masters 2020 ist in vielerlei Hinsicht anders als alles, was vorher war. Und man muss ja schon sagen, das Masters ist ohnehin immer anders als jedes andere Golfturnier, aber in diesem Jahr noch anders.
Ja, da kommen jetzt wirklich viele Faktoren zusammen. Also die Besonderheit von Augusta ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und jeder wartet jetzt gespannt drauf. Und inzwischen hatten wir die ersten Blicke schon erhaschen können auf den Kurs. Aber es war natürlich lange Zeit die große Frage, wie wird das November Masters aussehen? Wie wird das sein? Das ist natürlich zum einen auch eine Wetterfrage. Zum anderen, wie ist der Platz? Wie machen das die Spieler und so weiter? Das ist sehr, sehr vieles neu und anders in diesem Jahr, bevor wir dann im April quasi direkt nach dem Masters in das nächste Masters dann reinrutschen.
Dann haben wir wieder die Frühjahrsblüte. Wie sieht denn das Masters im Herbst aus? Wie sieht der Augusta National mit ohne Blätter aus?
Mit ohne Blätter ein bisschen weniger tatsächlich an Vegetation, aber lustigerweise ist ja ein so ein Mysterium, dass in Augusta keine Vögel normalerweise gibt. Das ist ja alles, was da so kommt, über den Bildschirm ist ja eingeblendet. Und tatsächlich ist ein richtiger Vogelschwarm über den Golfplatz geflogen. Also das war schon mal extrem ungewöhnlich. Die waren wahrscheinlich auf der Reise irgendwo in andere Gefilde. Und ja, ansonsten der Platz. Es ist natürlich vom Gras her anders, weil du, also die Grüns, erstmal die gute Nachricht, die Grüns sind top wie immer. Und werden natürlich entsprechend, also die sind auch wieder wahnsinnig schnell, das hatten wir gestern bei John Rahm gesehen, da werden wir sicher gleich drauf kommen. Das geht auf 14 auf dem Stimpmeter, das die geneigten Hörer wissen vielleicht, dass also 13 ist schon wirklich absolut schnell genug für jeden, 14 ist dann so quasi das Schnellste, was es gibt auf Tour. Und das ist erhalten. Die Fairways sind natürlich ein bisschen anders jetzt, so in einer anderen Jahreszeit. Da ist das Bermuda-Grass ein bisschen übersät und dadurch ist die Struktur so ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die absolute Idee hinter der ganzen Angelegenheit schon gewesen, mit unfassbar viel Geld mit Sicherheit auch, was da in die Hand genommen wurde, den Golfplatz so hinzupimpen, dass der dem im April in möglichst nichts nachsteht.
Du hast John Rahm schon angesprochen, einer der großen Namen im Feld. 43 der Top 50 Spieler in der offiziellen Golf-Weltrangliste sind am Start, also die Creme de la Creme, natürlich, wenn das Masters ruft, kommen sie alle. John Rahm ist dabei, Tiger Woods ist dabei, Dustin Johnson ist dabei, Xander Schauffele, Brooks Koepka. Wir können sie alle mal aufzählen, aber wer kann denn bei diesem Turnier in diesem Jahr unter diesen Bedingungen das Turnier am Ende gewinnen? Das ist natürlich die große Frage, die über allem steht. John Rahm hat gestern schon mal vorgelegt auf der Proberunde an der 16, hat ein Hole-in-One geschafft. Und das ist ja ein Loch, wer es vielleicht nicht kennt, das vor allem von Wasser geprägt ist. Ein großer Teich zwischen Abschlag und Grün. Und dieses 16. Loch, das nutzen die Golfer ja in der Proberunde immer, um den Ball über das Wasser zu ditchen. Und John Rahm hat es so brillant gemacht, dass er den Ball nicht nur über das Wasser geditscht hat, sondern auch noch genau den richtigen Punkt auf dem Grün erwischt hat, dass der Ball eine Rundung um das Grün dreht und dann tatsächlich auch ins Loch fällt. Ein Hole in One.
Ja, also es gibt wenig, was vielleicht spektakulärer aussieht und tatsächlich ist es auch eins der meistgeteilten Videos in meiner Timeline, vor allem in meiner Nicht-Golf-Timeline auf Twitter gewesen. Das hat wirklich jeder zur Kenntnis genommen, weil es sehr, sehr krass wirkt. Ich meine, das ist immer eine Glückssache. Du musst da den Dreh raus haben, den Ball übers Wasser zu ditchen. Das ist jetzt der John Rahm nun definitiv nicht der Einzige, der das kann. Du hast schon gesagt, das machen da im Prinzip alle. Und das ist auch schon eingelocht worden, auch von einem Golfer, der uns allen bekannt ist, Malte.
Ja, Martin Keimer, 2012 hat das auch schon mal geschafft. Nicht ganz so spektakulär, wenn ich mich daran erinnere, wie John Rahm, aber es hängt ja auch immer mit der Pin-Position zusammen.
Ja, das ist eine Sache der Pin-Position und dann ist es ganz ehrlich, also im Golf spielt es sowieso immer ein ganz kleines bisschen mit, aber das ist natürlich auch krasse Glückssache. John Rahm hat alle Geburtstags-Mojos da mitgenommen, der hatte gestern Geburtstag und hat sich das quasi geschenkt. Beeindruckend war, dass er eben das Grün, du hattest es schon angedeutet, so angespielt hat, dass der Ball wirklich in einem riesengroßen Bogen dann nach links abgedreht ist, links oben dann wieder runterkam und dann so richtig schön mit einer perfekten Geschwindigkeit ins Loch gerollt ist. Also den Weg, wenn man den vom grünen Anfang sozusagen nimmt und den als Putt nimmt, der ist einfach schon spektakulär. Und dann hast du noch diese Ditch-Strecke übers Wasser. Also das war definitiv spektakulär und natürlich auch irgendwie so eine schöne Schlagzeile am Geburtstag und am Vorabend, wollte ich schon sagen, aber am Vortag dann des Masters.
Martin Keimer wird es ja übrigens in diesem Jahr nicht schaffen können. Er hat sich ja nicht qualifiziert. Aber John Rahm, der hat über das Masters gesagt, das ist wirklich was ganz Besonderes und er lernt da tatsächlich jeden Tag noch was Neues und hat jeden Tag wieder aufs Neue das Gefühl, Schmetterlinge im Bauch zu haben, wenn er die Magnolia Lane runtergeht.
I always get the same feel as I did the first time when I go down Magnolia Lane. Each day, you know, yesterday, today and tomorrow and every day this week I'm gonna still have those butterflies in my stomach because it's such a special, iconic place for golfers. Now when it comes to the golf course, you can always learn something new. You know, I've spent a lot of time with Phil on the grounds here and other great champions. And, you know, I always learn a new break, a new strategy, something new to do, a new pin placement and where to play it, you know, every time.
Das ist ja jetzt auch ein Platz, wo man wirklich Erfahrung braucht. John Rahm hat es gesagt, er lernt immer noch was Neues, obwohl so viel braucht er vielleicht gar nicht lernen, denn die letzten zwei Jahre immer Top Ten. Vierter 2018, neunter 2019.
Also John Rahm hat alles, was man braucht, um in Augusta gewinnen zu können. Und ja, das ich spreche es jetzt nicht aus, aber normalerweise müsste das auch irgendwann passieren. Ich habe es nicht gesagt. Aber bei ihm kommt noch eine Qualität dazu, die ganz wichtig ist, um dem noch ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Er hat diese Mischung aus zum einen Mut, die du in Augusta durchaus auch brauchst, und zum anderen aber auch ganz kühlem Kalkül, die du oft auch einsetzen musst. Und er ist ja in der Lage, sich wirklich auch auf der Runde, gerade wenn wir von Erfahrung sprechen, daran zu erinnern, wie zum Beispiel andere prominente Golfer das früher mal gespielt haben. Also er hat ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, sich Dinge dann vorzustellen oder auch zu visualisieren. Nur so nach dem Motto, Jack Nicklaus hat das damals da gespielt. Und dann versucht er das praktisch nachzustellen, beziehungsweise lässt sich davon inspirieren, er wird es nicht nachstellen. Und das ist ganz wichtig. Und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass John Rahm da absolut in der Gruppe dabei sein wird, die eine Chance haben, das Masters zu gewinnen. Aber er ist natürlich definitiv nicht der Einzige, den wir da erwähnen wollen würden.
Nö, und wenn wir über Erfahrung sprechen, dann müssen wir natürlich über den Mann sprechen, der auch der Titelverteidiger ist, der das Ganze 5-mal in seiner Karriere gewonnen hat, Tiger Woods natürlich, aber dieser Erfolg dann 2019, das war schon für ihn was ganz Besonderes und das ist auch eine Situation gewesen, die ihn heute noch ja fast zu Tränen bringt. Er hat drüber gesprochen in seiner PK vor dem Start.
I mean, I still get chills just thinking about it. Feelings, you know, coming up 18 and knowing that all I had to do is just two-putt that little 15-footer and, you know, see my family there, my mom and my kids and all the people that helped support me or were there for me during the tough times. And I was walking up there just trying not to lose it and say, hey, I still got to two-putt this. And then when I walked off the back of the green, you know, to see Charlie there and just open up our arms and It meant a lot to me and it still does. And just reminded me so much of me and my dad. And to come full circle like that, it still gives me, you know, a little teary.
Ja, man hört's, die Stimme bricht fast. Der Kreis hat sich geschlossen, wo früher sein Vater auf ihn gewartet hat, wartete jetzt sein Sohn. bei diesem Comeback, was eigentlich keiner so wirklich für möglich gehalten hatte 2019, als er tatsächlich schon abgeschrieben war, aber das Turnier dann gewonnen hat?
Ja, und das ist natürlich für uns von außen betrachtet so eine krasse Geschichte und das Comeback von Tiger, und wir ordnen das so golfhistorisch ein. Für ihn selbst ist das tatsächlich noch eine viel, viel umfangreichere emotionale Komponente, die da mitspielt und die man von ihm früher ja auch nicht kannte. Also für mich ist diese Erinnerung und auch diese Szene, die er da beschreibt nach dem 18. Grün, ist für mich so ein Zeichen oder so ein Ausdruck der Wandlung des Tiger Woods. Er war dieser unanfechtbare, kühle, unnahbare Champion, der seinen Weg gegangen ist und da ja auch hingedrillt wurde von seinem Vater. Und dann kam der Absturz, du musst es ja fast so sagen, dann kamen die Verletzungen, dann kamen die, Exzesse, wie auch immer. Und da dann wieder zurückzukommen, das ist für uns von außen betrachtet natürlich spektakulär. Das ist für ihn aber mit Sicherheit eine unglaubliche Achterbahn der Gefühle. Und das manifestiert sich dann in so einem O-Ton, in einem Interview, weil er da dann wirklich irgendwie der immer der Superstarke war und der Unanfechtbare und der Unbesiegbare, ist ja durch ein Tal gegangen, was kaum jemand nachvollziehen kann, auch jetzt wirklich körperlich mit den ganzen OPs. Das allein hätte schon gereicht, plus dann alles andere, was wir ja auch wissen, und familiär und hin und her. Und dann da wieder aufzuerstehen, das war wirklich so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche. Das ist dann schon was sehr Besonderes. Und dass er selbst dabei auch Tränen in die Augen bekommt und Gänsehaut bekommt, ist für mich absolut nachvollziehbar. Die haben ja selbst wir als Außenstehende.
Jetzt ist natürlich immer die Frage, schafft er jetzt nochmal diesen großen Wurf? Kann er sein 16. Major tatsächlich gewinnen in diesem Jahr? Die Form bisher sprach jetzt nicht unbedingt dafür. Und seine Tee Time am Donnerstag vielleicht auch nicht?
Ja, ist ein bisschen schwierig, weil wir ja auch wir haben ein paar Neuerungen auch im Ablauf. Eine Neuerung ist, dass wir einen 2T-Start haben, weil natürlich das Tageslicht jetzt deutlich reduziert ist im November und die müssen einfach schauen, dass sie die Spieler vom Golfplatz kriegen. Und das heißt, dass von T1 und T10 gestartet wird und Tiger gehört zu denen, die auf T10 starten. Und da hat man, also die Spieler, auch die Berichterstattung, durchaus Respekt davor, weil du gehst an der 10 los, hast dann gleich die 11, ein paar 4, was wirklich sehr, sehr schwierig zu spielen ist. Und dann, hello, sind wir ja schon mitten in der Amen Corner. Also es ist definitiv, bist du da gleich in medias res und musst eigentlich froh sein, selbst an der 12 schon, wenn du die 10 und die 11 so gespielt hast, dass da nicht irgendwie Ungemach über dich hereingebrochen ist. Insofern würde ich eigentlich schon den Spielern, die von T10 am Donnerstag starten müssen, so einen ganz kleinen Nachteil attestieren, zumindest wenn sie zu den Spielern gehören, die vielleicht nicht ganz so gut in ein Turnier reinkommen. Und das werden wir jetzt sehen bei Tiger, aber ist auf jeden Fall nicht ein besonders günstiger Start, dem er da entgegensieht. Auf der anderen Seite hat er natürlich die größte Erfahrung ever auf dem Platz. Nicht die größte, aber es ist schon sehr, sehr viel und wird damit hoffentlich umgehen können. Wir werden sehen.
Ich wollte gerade sagen, wenn einer diesen Platz kennt, wenn einer Amen Corner spielen kann, dann ist es natürlich Tiger Woods. Der kennt da anders als John Rahm sicherlich ein paar weitere Balllagen, noch ein paar weitere Kniffe, um da dann tatsächlich hinzukommen. Sein Flight übrigens dann zusammen mit Shane Lowry und Andy Ogletree. Das ist ein Amateur, der sich da ins Feld gespielt hat.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Wo wir gerade bei Amateur sind. Amateurzeit, das ist auch was, an die sich Bryson DeChambeau gerne zurückerinnert. Da hat er nämlich als Amateur nämlich schon mal einen Auftritt beim Masters gehabt. Und dieser Moment war was ganz Besonderes in seiner Karriere.
I said to many amateurs this week that it is the greatest, single greatest week of my life. No matter if it was a major championship win in the US Open or winning PGA Tour events, I still say that that amateur week, that experience was the greatest moment in my life. Just from everything. I don't know how to explain it other than that.
Also was ganz, ganz Besonderes natürlich für jemanden, der da eigentlich in Anführungsstrichen erstmal nicht hingehört, da dann aufziehen zu dürfen. Das scheint man durch die ganze Karriere zu tragen. Jetzt darf Bryson DeChambeau ja regulär aufziehen als großer Star der PGA Tour, natürlich auch als amtierender US Open Champ und als einer, ja, der den Platz wahrscheinlich zerlegen wird, das sich zumindest vorgenommen hat mit seiner puren Länge.
Ja, das ist die Berichterstattung ist ja seit Wochen und Monaten mit gefühlt nichts anderem beschäftigt als diese Frage, wie wird Bryson DeChambeau Augusta zerlegen oder eben nicht. Fakt ist, dass er tatsächlich mit der schieren Länge auch gerade jetzt unter diesen Umständen auf jeden Fall einen Vorteil hat. Phil Mickelson hat übrigens jetzt überhaupt nicht für DeChambeau gesprochen, aber für sich selbst gesprochen. Da ging es ja auch um natürlich seine Bombs, die er da raushaut und die Drive-Länge, die er generieren möchte. Hat schon angemerkt, dass Rough in Augusta wird und auch dadurch, dass eben keine Zuschauer da sind, die da viel platt treten, wird sozusagen helfen, dass nicht ganz so viele Bälle links und rechts rausrollen, wenn die Richtung nicht so ganz stimmt. Das ist auch so ein Aspekt jetzt, der zum einen mit den fehlenden Zuschauern und zum anderen auch mit der Jahreszeit zu tun hat. Mhm. Das heißt, es ist unter Umständen nicht ganz so schlimm, wenn die Drives nicht ganz gerade auf dem Fairway platziert sind. Und das ist dann wiederum, klar musst du aus dem Rough dann erstmal rausspielen, aber das ist so, also es gibt ja so viele kleine Aspekte, die die Spieler sich unter Umständen zunutze machen können und das ist sicher auch einer, der für Bryson DeChambeau spricht, beziehungsweise dafür, dass hier in Augusta die das Turnier nicht entschieden wird mit der Statistik, wer die meisten Fairways trifft. Im Normalfall nicht. Augusta ist natürlich sowieso absolut crucial auf den Grüns immer entschieden und da musst du wirklich den Touch haben, den kann Bryson DeChambeau haben und sein Kollege Justin Thomas hat zum Beispiel auch gesagt, dass er das so ein bisschen eindimensional findet, dass man Bryson DeChambeau seine Siege immer dann sozusagen zuspricht, weil er ja so lange Drives hat. Weil er, und wie ich finde, sehr zu Recht sagt, es geht ja ums kurze Spiel und es geht vor allen Dingen um das Putten und DeChambeau ist eben ein sehr, sehr guter Putter. Und damit gewinnst du die Turniere rein, nur für mit den langen Drives. An sich kann er sich auch noch nichts kaufen. Das ist tatsächlich der Fall. Und insofern werden wir sehen, wie er dann auf diesen Grüns in Augusta zurechtkommt. Traue ich ihm ab und zu ab, auf jeden Fall zu, dass er das hinkriegt. Und ja, diese ganzen anderen Sachen, spielt er jetzt den längeren Driver, spielt er ihn nicht, er hat erst gesagt, dass nein, dann war er wieder auf der Range und hat ihn doch gespielt, das interessiert mich eigentlich auch nicht so, das werden wir dann sehen und wir werden das natürlich berichten, aber in Augusta besteht die Herausforderung in ganz vielen komplexen Einzelteilen und da müssen alle Spieler durch, auch ein Bryson DeChambeau.
Wobei man natürlich sagen kann, er kann mit seinem langen Drive den Ball natürlich so hinlegen, dass er gar nicht vorbei putten kann. Aber das erfordert dann natürlich noch weitere Spezialkenntnisse, die dann auch noch dazu kommen. Golf ist so komplex, als dass man das so tatsächlich runterbrechen könnte. Bryson DeChambeau mit John Rahm und Louis Oosthuizen unterwegs.
Das ist eine mega interessante Kombination, weil Louis Oosthuizen jetzt überhaupt kein Longhitter ist, aber der King of Strategy für mich. Also das ist ja einer, der auch regelmäßig bei den Open ganz, ganz weit vorne ist oder sie auch mal gewinnt. Und es ist, also das ist also für mich auch jetzt von der ist relativ klein, er ist schlank. Das ist das größtmögliche körperliche Gegenteil von Bryson DeChambeau, von der Spielweise und von allen körperlichen Voraussetzungen her. Muss aber nicht zwingend schlecht sein. Also Oosthuizen würde ich da gar nie abschreiben bei so einer Veranstaltung. Insofern ist es ein sehr, sehr interessanter Flight.
Also werden wir auch mal mit im Blick haben, dann am nächsten Montag natürlich dann ausführlich drüber sprechen. Was wir noch sagen müssen, Keimer hatten wir schon gesagt, ist nicht dabei, aber Bernhard Langer, der darf natürlich als zweifacher Sieger bei diesem Turnier wieder aufziehen, spielt mit JT Poston und Christian Bissuidenhout. Langer, ja in jedem Jahr einer, der also zumindest mal 3 Runden ganz gut mithält.
Ja, und allein, dass er da regelmäßig den Cut schafft, das ist schon absolut bemerkenswert. der macht natürlich auch die andere Strategie, nämlich den Platz mit wirklich gut angelegtem, erfahrenem, ja, strategischen Spiel, ich habe schon gesagt, knacken zu wollen, kann er natürlich auch erwiesenermaßen. Er hat ja zwei grüne Jäckchen und muss jetzt natürlich, ich meine, der spielt einfach, das hat er auch letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr auch gesagt, der spielt einen anderen Platz als die jungen Longhitter. Und wenn du jetzt wieder mal vergleichst mit Bryson DeChambeau, dann ist es tatsächlich so, weil er natürlich viel, viel längere Eisen ins Grün hat dann, also die zweiten Schläge sind da entscheidend. Aber es ist trotzdem möglich, diesen Platz zu bewältigen. Der ist zwar jetzt schon wieder länger. Also Kevin Kisner hat das so ein bisschen lakonisch kommentiert. Der wurde nochmal, also ich glaube, Loch 5 ist das, wurde verlängert nochmal um 50 Yards. Und Kevin Kisner hat dann irgendwie eine Proberunde gespielt und hat das dabei mitbekommen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, glaube ich. Und hat nur lakonisch gesagt, na super, wieder ein Bogey mehr für mich. Also da ist der Respekt vor dem Platz natürlich durchaus da. Und dann kommt jetzt noch dazu, wir haben die Wettervorhersage, dass es wirklich regnen kann. Also es wird wohl Dienstag, Mittwoch schon Regen geben. Es kann am Donnerstag noch regnen, da ist die Wahrscheinlichkeit wohl bei 80%. Dann am Wochenende soll es definitiv weniger werden. Aber das wird den Platz auf jeden Fall in sehr, sehr weichen Zustand hinterlassen und macht ihn dann noch länger. Also das ist definitiv ein Nachteil jetzt für die, die jetzt die Bälle nicht ganz so weit kloppen können. Dazu kommt ja, dass die Fairways auch so gemäht sind, dass die Bälle praktisch bremsen, in Anführungszeichen, also gefühlt. Also es gibt schon einfach sehr, sehr viele Mosaiksteine, die diesen Platz A schwer zu spielen und B auch länger machen, als man ihn vielleicht so äußerlich betrachtet ansehen würde. Und wie immer eine Riesenherausforderung.
Für alle. Auch für Brooks Koepka, der immer sagt, Majors sind so leicht, die gewinne ich am Ende vielleicht. Auch beim Masters hat er ja bisher noch nie gewonnen. War ja auch zuletzt verletzt. Oder auch schon mal verletzt beim Masters, musste es auslassen. Letztes Jahr aber immerhin Zweiter gewonnen.
Ja, genau.
Von daher, das war seine einzige Top-10-Platzierung bisher bei seinen vier Starts bei diesem Turnier. Mal gucken, wie er es dann in diesem Jahr schafft. Phil Mickelson natürlich auch einer, den man nie unterschätzen darf. Der könnte den Altersrekord brechen bei diesem Turnier, beziehungsweise bei einem Major-Turnier. Julius Boros, der hält den momentan noch mit seinem Sieg beim PGA Championship 68 mit 48 Jahren, 4 Monaten und 18 Tagen. Da liegt Phil ein bisschen drüber. Könnte er natürlich schaffen, aber viel wahrscheinlicher ist dann vielleicht eher noch, dass Rory McIlroy vielleicht dann doch nochmal den Karriere-Grand Slam knackt, auch wenn er in dieser Saison noch nicht so gut unterwegs war.
Weiß man nicht. Rory McIlroy hat ja augenzwinkernd schon gesagt, nach der Herangehensweise gefragt, dass er die High Bombs spielen wird, also um Phil Mickelson quasi anzuteasern. fand ich total süß. Er wird auf jeden Fall, das ist jetzt wieder so total nebensächliches Wissen, aber es ist auch schon hinreichend kommentiert worden, er wird tatsächlich einen anderen Ball spielen, sondern einen anderen Aufdruck auf seinen Bällen haben. Er spielt normalerweise TaylorMade-Bälle mit der Nummer 22, das ist sein Hochzeitstag und das bringt ihm Glück und so weiter, das hat er bisher immer gehabt und jetzt hat er diese 22 für dieses Turnier ersetzen lassen durch ein Pfirsich. Das ist praktisch das Wappen Obst von Georgia. Und wenn er jetzt natürlich mit diesen gebrandeten Bällen seinen Career Grand Slam holen würde, wäre das natürlich nochmal so eine riesen Marketinggeschichte auch für TaylorMade. Dann gehen die Bälle wahrscheinlich weg wie warme Semmeln, falls sie nachdrucken. Aber ich denke, es hängt natürlich nicht am Ball, sondern Rory, ja, ich kann es nicht einschätzen. Also nach dem Saisonverlauf müsste so sagen, wahrscheinlich nicht. Aber bei ihm gilt das, was bei Tiger Woods gilt und was bei vielen anderen großen Spielern gilt, kannst du nie abschreiben und kann jederzeit passieren, dass das klickt und dann kann Rory natürlich, der hat im Prinzip die beste Statistik über die letzten Jahre, der hat halt immer irgend so eine Runde dabei, die ihn dann so komplett wieder aus der Führung nimmt und die ihm dann das Ergebnis verhagelt, aber grundsätzlich kann der natürlich Augusta gewinnen, klar.
Peach-Picking-Time in Georgia. Müssen wir mal gucken, ob es dann tatsächlich dazu kommt, ob im Herbst da die Pfirsiche geerntet werden für Rory McIlroy. Wir haben es selbstverständlich im Blick hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir haben schon über ein paar Änderungen gesprochen beim Turnier in diesem Herbst. Es gibt noch eine weitere Änderung, nämlich ein erweitertes Feld bei den Honorary Starters.
Ja, wobei das erst für nächstes Jahr greift, ist aber trotzdem eine ganz eine tolle Neuerung, die eingeführt wurde. Und zwar beim nächsten Masters, also 2021, dann im April, haben wir einen neuen Honorary Starter mit Lee Elder. Der war ja der erste schwarze Amerikaner, der das Masters gespielt hat und wird dann in dieser Eröffnungszeremonie, wo ja praktisch die alten Granden dann immer ihren Abschlag machen, mit Jack Nicklaus und Gary Player zusammen abschlagen. Da war ja Arnold Palmer dann noch dabei, früher, als er noch lebte. Und jetzt wird da Lee Elder mit dabei sein. Das ist, finde ich, ein großartiges Signal, gerade in Augusta, was ja durchaus eine sehr schwierige Geschichte hat, auch im Hinsicht auf Rassendiskriminierung und Ähnliches. Finde ich einen guten Move und da freuen wir uns drauf. Ist aber leider erst im April dann.
Aber immerhin 2021 dann bei der nächsten Auflage des Masters, die ja dann in kurzer Zeit schon kommt. Aber jetzt lass uns erstmal die 2020er-Edition über die Bühne bringen. Da freuen wir uns natürlich dann drauf auf 4 Tage Topgolf, die, ja, du hast es vorhin schon gesagt, so angedeutet, ein bisschen schneller durchgezogen werden müssen als bisher immer.
Genau, also wir haben normalerweise die Top 50 und Geteilte und diejenigen, die noch im Abstand von 10 Schlägen zur Führung sind, die den Cut dann schaffen. Das waren dann 2019 zum Beispiel 65 Spieler insgesamt und auch wieder, siehe Tageslicht und so weiter, ist diese 10-Schläge-Regelung ausgesetzt worden und das heißt, dass also nur in Anführungszeichen die Top 50 und Geteilte dann weiterkommen. Einfach, ja, weil du sonst die Paarungen da nicht durch, die Paarungen sind es ja nicht, aber weil du sonst die Flights nicht durchbekommst und es wird eh schwierig genug und noch ein ganz kurzer Aspekt, den ich vorhin vergessen habe bei Tiger, er hat nicht nur diese, wie ich finde, schlechtere Ausgangsposition mit Loch 10 zu Beginn und eben vor allem Loch 11 und Amen Corner, er hat vor allen Dingen auch eine Startzeit um 7.55 Uhr. Und Tiger ist ja nun nicht mehr 20 Jahre alt. Das heißt, also es wird so vermutet, dass der da halt wirklich morgens um 3 quasi aufstehen muss, um wirklich in Shape zu kommen, um da wirklich seinen Körper auch wach zu machen, um sich warm zu machen, um fit zu sein. Also so diese ganz frühe Startzeit in Kombination mit dem Startort ist das, was das so unangenehm macht für Tiger.
Passt doch, senile Bettflucht.
Ja, die kann er dann ausnutzen, falls er sie dann hat schon.
Werden wir alles im Blick haben. Hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de am Montag. Hört ihr mehr von uns zum Masters 2020. Danke, Desiree.
Gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.